MDR Kultur. Glaubenssachen.
Die kurze Stunde Null. Über die Gnade des Anfangs und die Schwerkraft der Verhältnisse. Eine Sendung von Matthias Greffrath.
Ende April 1945. Der Nationalsozialismus ist am Ende. In Berlin hat sich Hitler umgebracht. Deutschland kapituliert am 8. Mai. Was vom letzten Aufgebot noch übrig ist, das löst sich auf, ergibt sich, geht in Gefangenschaft. Überall im Land tauchen Nazi-Funktionäre, SS-Männer, KZ-Wärter unter. Aus dem Osten fliehen Millionen, ohne Hab und Gut, auf Pferdewagen, zu Fuß, mit ein paar Koffern, auf verstopften Landstraßen, ohne Unterkunft, suchen nach vermissten Verwandten. In den großen Städten hungern die Menschen. Das Wirrwarr, die Strapazen jener Tage, unvorstellbar. Und die Gefühle? Von Leere lesen wir heute. Vom Fall in die Leere nach 12 Jahren der medialen Dauererregung, der Fake News, der Brutalisierung der Sprache, des Terrors, der Angst, nach ein paar wenigen Jahren des Aufschwungs mit Arbeit, mit eingeredetem Stolz über die wiedergefundene nationale Größe, mit der quasi religiösen Liebe zum Führer. Sicherheiten, Glauben, Begeisterung, verweht zwischen Trümmern. Erst 40 Jahre später wird ein Bundespräsident den 8. Mai den Tag der Befreiung nennen können und dafür auch da noch von Rechtsaußen heftig kritisiert werden. Es gab keine Stunde Null, sagte Richard von Weizsäcker in seiner berühmten Rede. Aber wir hatten die Chance zu einem Neubeginn. Wir haben sie genutzt, so gut wir konnten. Und über dieses »so gut wir konnten« und über das unbestimmte »wir« sind inzwischen ganze Bibliotheken geschrieben worden. Fest steht, auf eine Zeitenwende waren im Frühjahr 1945 die wenigsten vorbereitet. Für einen schonungslosen Rückblick, für die Konfrontation mit der eigenen Schuld, zugelassen, mitgemacht, geduldet, kollaboriert oder auch nur sich geduckt zu haben, dazu waren nur wenige fähig. Auch die ersten Hirtenworte der Kirchen blieben allgemein und blass. Oft beklagten sie den Nationalsozialismus als Einbruch des Bösen oder des Barbarentums, wo doch die eigene Verstrickung und Mitwirkung hätten thematisiert werden müssen. In die Stuttgarter Erklärung der protestantischen Bischöfe aus dem Herbst 1945 wurde selbst der verschwommene, an Schuld nur abgetönt mahnende Satz »Durch uns ist unendliches Leid über die Völker Europas gebracht worden«, wurde dieser Satz erst in einer Art redaktionellem Überrumpelungsakt von Pastor Niemöller hineinredigiert. Unbelastetes Personal für einen politischen Neubeginn war rar. Parteien waren noch verboten, aber wo sich kleine Gruppen für ihre Gründung vorbereiteten, plädierten sie für eine radikale Neuordnung. Schon am 6. Mai 1945 findet der aus dem Konzentrationslager entlassene Kurt Schumacher vor sozialdemokratischen Funktionären, die den Terror überlebt und Kontakt gehalten hatten, in Hannover deutliche Worte.
Schwerindustrie, Rüstungskapital, Militarismus und all die Feudalen, die nachher sich wieder vom Narzissmus zu distanzieren versuchten, tragen als Geburtshelfer der Nazi-Herrschaft die volle Verantwortung für alles, was geschehen ist.
In der Konsequenz fordert die Sozialdemokratie, die einzige Partei, die 1933 dem Ermächtigungsgesetz nicht zugestimmt hatte, die Vergesellschaftung der Grundstoffindustrien, eine radikale Entnazifizierung, den Aufbau einer parlamentarischen Demokratie, eine von ökonomischen Zwängen und Profitinteressen freie, unabhängige Presse. Alles Forderungen, die nach dem Zusammenbruch der alten Ordnung eine weit verbreitete Stimmung im Land trafen. Es waren Forderungen auch vieler Politiker mit christlichem Hintergrund, die 1945 in mehreren Zentren die Gründung der CDU vorbereiteten. Als eine überkonfessionelle, soziale wie konservative Partei. Als eine von christlichen Werten getragene Partei des ganzen Volkes, die die Spaltungen der Weimarer Republik überwinden sollte. Die Spaltung von Arbeiterbewegung und Unternehmern, von Katholiken und Protestanten. In einem ihrer Gründungsdokumente, den Frankfurter Leitsätzen vom September 1945, heißt es:
Wir wollen ein neues Deutschland. Ein ganz anderes als das, das durch das vergangene Regime zu einem Gegenstand des Hasses der ganzen Welt geworden ist. Ein anderes aber auch, als es vor 1933 oder vor 1914 gewesen ist.
Und dann findet sich in diesen Leitsätzen die Forderung, einen Sozialismus aus christlicher Verantwortung aufzubauen. Aber schon in der Gründungsphase der Christlichen Sammlungspartei trug sie die alten Spannungen und Polaritäten in sich. Die Frankfurter Leitsätze zielten ebenso wie die Zielsetzung der Berliner Gründer auf eine Vereinigung aller Gruppen, die dem Faschismus widerstanden hatten. Sozialdemokraten, nicht-stalinistische Kommunisten, gewerkschaftsfreundliche Christen. In der Hamburger Fraktion gaben Anwälte und Banker den Ton an. Im Westen schließlich setzte Konrad Adenauers CDU auf den liberalen bürgerlichen Mittelstand in scharfer, polemischer Abgrenzung zur SPD. Diese einsetzende Polarisierung hatte auch weltpolitische Gründe. Unmittelbar nach dem Ende des Weltkriegs in Europa und den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki war der Kalte Krieg zwischen westlichem Kapitalismus und stalinistischem Kommunismus ausgebrochen. Und dem entsprachen schon bald die innenpolitischen Orientierungen. Die Wirtschaftseliten und der strukturkonservative Mittelstand orientierten sich nach Westen. In der sowjetischen Besatzungszone herrschte 1945 schon die stalinistische KPD. Deutschland war nicht souverän. Wer in dieser Situation für ein neutrales Deutschland, das weder den amerikanischen Kapitalismus noch die bürokratische stalinistische Ordnung wollte, sich weder an USA noch an die Sowjetunion anlehnen, sondern einen eigenen Weg in Europa suchen wollte, der hatte nicht nur in dieser CDU schon bald einen schweren Stand. Das Konzept Sozialismus aus christlicher Verantwortung verschwand zwischen den Fronten, wurde von den Pragmatikern der Macht schnell verworfen. Und die Verfasser der Frankfurter Leitsätze und Gründungsmitglieder der hessischen CDU, die katholischen Publizisten Walter Dirks und Eugen Kogon, blieben Mitglieder der Partei, aber sie wechselten das Terrain. Von nun an betrieben sie Politik von der Seitenlinie, setzten auf die aufgeklärte Öffentlichkeit. Im Sommer 1946 erschien die erste Ausgabe der Frankfurter Hefte, Zeitschrift für Kultur und Politik. Sie war ein Erfolg. Der Bedarf an intellektuellem Futter war noch groß, politische Zeitschriften hatten Konjunktur. Am Anfang betrug die Auflage der Hefte 70.000, die Nachfrage war noch größer, aber das Papier war noch rationiert. Und ein paar Jahre lang hatten die Frankfurter Hefte eine Meinungsführerschaft in linkskatholischen Kreisen und weit darüber hinaus. Und das hat vor allem mit den Herausgebern zu tun. Der eine, Eugen Kogon, war ursprünglich ein christlicher Kritiker der parlamentarischen Demokratie mit ständestaatlich konservativen Ideen gewesen. Aber 6 Jahre politischer Gefangenschaft in den KZs Dachau und Buchenwald hatten ihn von der konservativen auf die linke Seite des politischen Katholizismus getrieben. Im selben Jahr 1946 erschien sein Buch über den SS-Staat, der bis heute objektivste und erschöpfendste Bericht über das Terrorsystem der Konzentrationslager, die Lebens-, Arbeits- und Todesbedingungen in Buchenwald. Der andere Herausgeber, Walter Dirks, kam aus der katholischen Jugendbewegung, war geprägt durch den charismatischen Priester und Philosophen Romano Guardini, dessen weltzugewandte Theologie spirituelle Tiefe und gesellschaftliche Verantwortung verband, Kritik an bornierter Bürgerlichkeit mit einem Bekenntnis zur Moderne. Nachdem die Nazis ihm Schreibverbot erteilten, hatte Dirks die Diktatur als anonymer Musikkritiker der Frankfurter Zeitung überstanden.
Sagen, was ist, und an das Herz und das Gewissen der Person rühren, und beides zusammen und in einem einzigen Vorgang, anders ausgedrückt, die Welt erkennen und sie ändern.
So formulierten Dirks und Kogon ihr Programm. Das Pathos befremdet, wenn man heute in den 7000 Seiten der ersten 6 Jahrgänge der Zeitschrift blättert. Aber die Position ist deutlich. Das Abendland wird sozialistisch sein oder es wird nicht sein, schreibt Walter Dirks in Heft 3 der Zeitschrift. Es ist ein Bekenntnis gegen die konservative Vereinnahmung des europäischen Erbes. Abendland. Der Begriff war damals zur Leitparole konservativer Demokraten geworden, die damit die Leere nach dem Zusammenbruch der Nazi-Ideologie füllen wollten. Aber das Abendland zu beerben, so schrieb Dirks, das heiße heute, die Wertungen, Empfindungen und Verhaltensweisen der christlichen Traditionen in der heutigen, der globalen, industriellen, kapitalistischen Weltzivilisation geltend zu machen. Man könne, schreibt Dirks, die handfeste, praktische, gerechte europäische Lösung der sozialen Frage auch anders nennen als Sozialismus. Aber wir wissen keinen anderen geschichtsgesättigten Ausdruck, der die Aufgabe bezeichnen könnte, an der das Abendland gesunden kann, nämlich eine Ordnung zu schaffen, die so gerecht sein muss, dass sie allen ernstlich zugemutet werden kann. Und dazu müssten Arbeiter und Christen zusammenkommen, weil sie einander ergänzen und korrigieren könnten. Die Orientierung der Arbeiterbewegung auf irdisches Glück und diesseitige Gerechtigkeit könne eine bloß esoterische Frömmigkeit erden. Und die christliche Demut schütze die Aktivisten der Politik vorm Dogmatismus der Perfektion, vorm Radikalismus der totalen Verwirklichung. Idealistische Moral und realistisches Menschenbild, rigorose Zumutungen und eine demütige Einsicht in die menschlichen Schwächen, sie ergänzen einander. Auch bei einem der Dauerthemen der Zeitschrift, der Verurteilung der schnell aufkommenden, jahrzehntelang allgängigen Schutzbehauptung »Wir haben es nicht gewusst«. In einem Artikel über Gericht und Gewissen schreibt Eugen Kogon 1946 nicht ohne Wut: »Kein Deutscher, der nicht gewusst hätte, dass es Konzentrationslager gab. Kein Deutscher, der sie für Sanatorien gehalten hätte. Niemand, der nicht Angst vor ihnen gehabt hatte. Millionen, die vor brennenden Synagogen und in den Straßenkot gedemütigten jüdischen Männern und Frauen gleichgültig, neugierig, empört oder schadenfroh gestanden haben.« Die Rechtfertigungslüge, ob kollektiv oder individuell, das macht Kogon unversöhnlich deutlich, sie darf nicht geduldet werden. Aber dann heißt es weiter:
Ein Volk, das allüberall die verkohlten Reste seiner Frauen und Kinder gesehen hatte, war nur allzu leicht geneigt, hartgesotten die toten Fremden und Verfemten mitleidsloser anzusehen als das eigene im Phosphorregen und Granatsplitterhagel getötete Fleisch und Blut. Ja, manche gingen so weit, jene KZ-Aufnahmen für gestellte Produkte einer einseitig zweckbestimmten Propaganda zu halten. Die unablässigen Gräuelberichte des Rundfunks taten sie einfach ab.
Verdrängung ist nicht tolerierbar, aber verstehbar. Das sagt hier einer, der 6 Jahre im KZ gesessen und dort erfahren hatte, dass auch notwendige Läuterungsprozesse und Reue über Taten und Unterlassungen ihre Zeit brauchen. Dass auch Schuld nie allgemein ist. Auch sie hat ihren Klassencharakter. Gemeinheit aus alltäglicher Not und beschränktem Fassungsvermögen breiter Schichten verdient ein anderes Verständnis als die Verbrechen und das Schweigen derjenigen, die aufgrund von Herkunft und Bildung mehr wussten und ihr Wissen verrieten oder verschwiegen. Hat man vielleicht gehört, so Kogon, dass in deutschen Kirchen von einem Bischof oder von einem Superintendenten die versammelten Gemeinden zum Gebet für die politischen Gefangenen aufgefordert worden wären? Geistliche, Wissenschaftler, Richter, Ärzte, Lehrer, Unternehmer, vor allem die besser informiert und gebildeten Eliten hätten Grund zur Reue, denn Erkenntnis verpflichtet. Und das gelte auch für die wenigen Gegner des Nationalsozialismus. Sie hätten keinen Grund für Selbstgerechtigkeit. Walter Dirks bekennt:
Auch wir Antifaschisten waren schuldig. Nicht darin, dass wir es zwischen dem März 1933 und dem Frühjahr 1945 nicht wagten, auf die Barrikaden zu gehen, liegt unsere Hauptschuld, sondern darin, dass die Kraft unseres Glaubens, unserer Einsicht, unseres Kampfes, unseres Opferwillens in den Jahrzehnten vorher nicht stark genug war, die böse Entwicklung abzustoppen, vor allem die gerechte und soziale Lösung durchzusetzen, die dem Nationalsozialismus die Voraussetzungen seiner Erfolge genommen hätte.
Und das heißt, damals wie heute, Brandmauern reichen eben nicht. Und das nicht nur, weil sie meist zu spät kommen. Gegen Politik, die Verderben bringt, hilft keine Kritik und keine Klage vor Gericht, sondern nur eine andere Politik. Eine, die an die Ursachen geht. Und eine, die lange beginnt, bevor die Katastrophe eintritt. Die Analysen der nationalsozialistischen Verbrechen und der deutschen Mentalitäten in den frühen Jahren der Frankfurter Hefte schreiben gegen die einsetzende Verdrängung an. Es sind gläubige und säkulare Bußpredigten. Viele geschrieben im hohen Ton, der uns abhanden gekommen ist. Aber sie sind nur ein Teil des sozialhistorischen und geistigen Reichtums dieser Flaschenposten aus der kurzen Zeit zwischen Zusammenbruch und Wirtschaftswunder. In den Aufsätzen, Glossen und Zeitanalysen der ersten Jahrgänge der Zeitschrift geht es um Europapolitik und die Versöhnung mit Polen, um den Kampf der Gewerkschaften für eine wirkliche Mitbestimmung in den Betrieben, einen gerechteren Lastenausgleich zwischen Flüchtlingen und Besitzenden, die flüchtige Entnazifizierung, um das veränderte Leben in den Dörfern, die geistige Leere von Predigten und den Streit um konfessionelle Schulen, um Arbeitslosigkeit und verwahrloste Jugend. Die Analyse weltpolitischer Machtverschiebungen und ihrer Auswirkung auf die Innenpolitik finden sich ebenso wie Feuilletons über den idealen Rundfunksender. Das Ganze ist eine höchst gebildete und spannend zu lesende Sozialgeschichte der frühen Jahre unserer Republik, ihrer Not, ihrer Hoffnungen, ihrer Niederlagen. Aufs Ganze gesehen ging das politische Projekt der Frankfurter Hefte verloren. Ein neutrales, entmilitarisiertes Deutschland, eine sozialistische Demokratie aus dem Geist der Bergpredigt und dem Ethos der emanzipierten Arbeiterschaft. 1947 schreibt die Redaktion: Man beginnt uns zu fragen, warum wir überhaupt noch versuchen, Beiträge zu einer Politik zu leisten, die doch illusionär bleiben müsse. 1949 stellt Eugen Kogon fest, allerorts spazieren die Gespenster im hellen Licht. Und 1950 ist für Walter Dirks die Wiederherstellung der alten Welt so nachdrücklich geschehen, dass man sie zunächst einmal als Tatsache hinzunehmen hat. Hinzunehmen hatte die Redaktion auch, dass ihre Auflage von 75.000 im Jahre 1948 auf 8.000 1950 gesunken war, Folge des nachlassenden Hungers auf geistige Nahrung, aber auch der Resignation, was die Hoffnung auf eine große Wende anging. Mit Währungsreform, Marshallplan, Wiederbewaffnung und Grundgesetz begann das Wirtschaftswunder. Sind die streitbaren christlichen Publizisten gescheitert? Nun, die Begründer der Frankfurter Hefte gehörten zur seltenen Spezies materialistischer Idealisten. Sie wussten, dass auch die Wahrheit und das Wollen ihre Zeit haben. Sie setzen auf die langen Wellen der Geschichte und darauf, dass nichts verloren geht. Sozialistische Politik aus christlicher Verantwortung, das hieß 1945, den Versuch eines Neuanfangs zu fordern. Hieß 1949, gegen das Gespenst der Remilitarisierung anzuschreiben. 1952, die Wiederbewaffnung, die angesichts der Verschärfung des Kalten Krieges unausweichlich geworden war, an die europäische Einigung zu knüpfen. Die Frankfurter Hefte blieben außerparlamentarische Opposition. Und die Herausgeber machten sich früh auf den langen Marsch durch die Institutionen. Walter Dirks prägte lange Jahre das dritte Programm des WDR-Funks. Eugen Kogon wurde einer der Vorkämpfer für die europäische Einigung. Publizisten aus dem Umkreis der Zeitschrift bereiteten neben vielen anderen den intellektuellen Boden für die nachholende Zeitenwende, die Revolten und Reformen der 60er Jahre. Damals, 20 Jahre nach dem Ende des Nazireiches, kamen die liegen gebliebenen Aufgaben aus der Zeit vor dem Wirtschaftswunder wieder auf die Tagesordnung. Und da sind sie bis heute. Die Befreiung von Nationalismus, Rassismus und Faschismus, die Zähmung des weltverschlingenden Kapitalismus, die Vollendung der Gleichberechtigung der Geschlechter, die Chancengleichheit lokal und global, die soziale Einheit Europas, eine neue globale Friedensordnung, Abrüstung. An großen Zielen festhalten und mit immer neuen Realitäten rechnen. Die Kraft zu immer neuen Anläufen finden und Niederlagen nicht in Resignation enden lassen. Man kann das revolutionäre Geduld nennen oder christliche Demut. In einer Zeit von Influencern, Chatbots und schnellen Start-ups sind das altmodische Haltungen. Man lernt diese Haltungen nicht in Seminaren oder Büchern, sondern an Vorbildern. Diese Haltungen ruhen auf dem Vertrauen, Teil einer Bewegung zu sein, die lange vor uns begann und vorerst nicht an ihr Ende kommt. Es gibt keinen Nullpunkt in der Geschichte, nur lange Wellen, gute und böse, und Entscheidungen jeden Tag. Und Krisen sind immer eine Chance zur Wende, und manche sind so groß, dass Kapitulation verlockend wird. Aber jede Anstrengung hat Folgen und jede Unterlassung auch.
Die kurze Stunde Null. Über die Gnade des Anfangs und die Schwerkraft der Verhältnisse. Sie hörten eine Sendung von Matthias Greffrath. Neben dem Autor sprach Tarek Yusbashi. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Glaubensfest in der Geburtsstadt, der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag in Hannover.
NDR Kultur.